ARD. SWR Kultur. Forum.
25 Jahre 9/11. Was bleibt vom Angriff auf die freie Welt? Das ist heute unser Thema. Mein Name ist Carsten Umlauf. Hallo. Die Bilder des 11. September 2001 sind fest im kollektiven Gedächtnis verankert. Die brennenden Zwillingstürme des World Trade Centers wurden schnell zu einem Symbol für den islamistischen Kampf gegen den Westen, für den globalen War on Terror, für tiefgreifende politische und persönliche Unsicherheiten. All das und die zugehörigen Emotionen scheinen in der englischen Datumsbezeichnung eingeschlossen wie in einer Zeitkapsel. Wie hat 9/11 das Selbstverständnis der USA, aber auch uns hier in Europa und Deutschland geprägt? Inwiefern kann man den Tag als Zäsur bezeichnen? Und war der Kampf gegen den Terror, der daraus folgte, eigentlich erfolgreich? Darüber diskutieren heute der Historiker und Politikwissenschaftler Professor Dr. Bernd Greiner, der Jurist und Völkerrechtler Professor Dr. Matthias Goldmann und die Journalistin Andrea Böhm von der Zeit. Frau Böhm, was ist Ihnen von dem Tag noch in Erinnerung? 11. September in New York. Sie waren selbst dort. Hatten Sie gleich schon den Eindruck, das ist eine Zäsur?
Also ich war nicht in New York City, ich war in Upstate New York und habe, glaube ich, den Tag so erlebt wie viele vor dem Fernseher mit den klassischen Reaktionen. Anfangs ist das irgendein Spielfilm, dann, oh Gott, was für ein Unfall. Und dann natürlich mit dem einschlagenden Flugzeug in den zweiten Tower war klar, ja, das ist eine Zäsur. Ich kann mich erinnern, also mir ist das immer noch ziemlich nah und auch klar vor den Augen, dass ich dann meine Mutter in Berlin angerufen habe, die gerade irgendwas gefeiert hat, ich weiß nicht mehr was, und sehr vergnügt war am Telefon und ich habe zu ihr gesagt, mach den Fernseher an, es ist Krieg.
Und wie ging es dann weiter? Also Sie selber sind dann schon nach New York City auch gefahren?
Ich bin nach New York City gefahren, es ging erstmal weiter, das klingt jetzt im Nachhinein sogar ein bisschen kleinlich zynisch, es war ja ein Dienstag und das ist bei uns in der Zeit Redaktionsschluss. Und musste dann auch sofort schreiben und mir irgendwie überlegen, wie kann ich das überhaupt in Worte fassen, was da passiert ist, beziehungsweise was es jetzt an möglichen Reaktionen geben wird. Und dann habe ich mich in der Tat auf den Weg gemacht und bin die Ostküste rauf und runter gefahren, also New York City, soweit man rankam, an Ground Zero, dann auch nach Washington DC. Das Pentagon war ja auch betroffen gewesen. Und erinnere noch sehr, sehr klar eigentlich eine Art von gar nicht martialischer Trauer. Also ich weiß noch, dass in dem Universitätsort, in dem ich damals gelebt habe, das war in Ithaca, eine der ersten größeren Aktionen war, dass die Leute Gärten und größere Parks mit den Flaggen all jener bepflanzt haben oder geschmückt haben, die da umgekommen sind. Also um auch ganz klar zu machen, gerade das World Trade Center, das war ein Angriff auf die ganze Welt, nicht nur auf die USA. Es gab auch eine sehr bemerkenswerte Begegnung, an die ich mich noch sehr gut erinnere, mit Kriegsveteranen. Die haben ja in den USA so Veteranenclubs, wo sie sich treffen, Bier trinken, Billard spielen. Und da bin ich also auch reingegangen und dachte schon, oh, da wird mich jetzt die volle Wut- und Rachewelle treffen. Und die standen da und haben gesagt, well, we've had it coming. Das war abzusehen nach allem, was wir im Nahen Osten angerichtet haben. Und waren der Meinung, dass der Angriff auf dem Pentagon ja als Kriegshandlung nachvollziehbar war, der auf das World Trade Center natürlich nicht.
Herr Goldmann, Sie sind ein paar Tage danach in New York angekommen. Welchen Eindruck haben die Stadt und die Amerikaner auf Sie gemacht?
Ich kann den Eindruck teilen. Also ich bin am 22. September 2001 nach New York geflogen. Das Ziel war eine Sitzung der Vereinten Nationen zum Internationalen Strafgerichtshof. Da war ich als Vertreter einer NGO, der European Law Students Association, zugange. Und die Stadt stand wirklich unter Schock. Man sah also noch die Rauchschwaden oder das ganze Geröll. Man konnte auch gar nicht sich dem Ort des Geschehens nähern. Das war alles noch voll und auch noch sehr gefährlich. Und ich glaube, das Gefühl, das überwog, war wirklich die Trauer und der Schock, weil viele kannten doch Personen oder kannten Bekannte von Bekannten, die persönlich betroffen waren, die also dabei umgekommen waren oder die in die Rettungsmaßnahmen involviert waren, also dann auch sehr stark traumatisiert waren. Ich denke, das stand im Vordergrund. Das hat man auch bei den Vereinten Nationen gemerkt. Ich denke, bei den Vereinten Nationen war es doch so, dass auch am Anfang der Sitzung immer dieser Zwischenfall gedacht wurde und die Solidarität mit den Vereinigten Staaten und auch vor allem auch mit den Opfern ausgedrückt wurde. Man begriff das durchaus als einen Angriff auf das multilaterale System, das sich ja die Verhinderung von Krieg und von Gewalt eigentlich auf die Fahnen geschrieben hatte.
Interessant ist, die Erinnerungen immer noch so präsent sind. Man kann ja auch Details des Tages heute an der Stelle in New York im 9/11 Memorial Museum nachvollziehen, Überreste der Gebäude betrachten. Jedes Jahr treffen sich dort Angehörige, Überlebende. Herr Greiner, ist es dennoch ein Ereignis, das 25 Jahre danach langsam verblasst, beziehungsweise wenn nicht, warum nicht?
Ja, einerseits haben Sie recht, es verblasst insofern, als ein Gutteil der heute im jungen Erwachsenenalter lebenden Amerikaner das gar nicht mitbekommen haben oder zu jung waren, um es überhaupt zu begreifen. Auf der anderen Seite heißt das natürlich nicht, dass die mediale Präsenz, dass die Erinnerung komplett in den Hintergrund tritt. Dazu wird es zu oft thematisiert und dazu sind auch die langfristigen Folgen immer noch zu sehr mit Händen zu greifen. Also denken Sie nur daran, dass jetzt letzte Woche der neue Bürgermeister von New York, Mamdani, Berichte an die Öffentlichkeit gebracht hat, denen zufolge die Regierung Giuliani, also einer seiner Vorgänger, systematisch verschwiegen hat, unter welcher Asbestbelastung die Atemluft in New York über Wochen und Monate gelitten hat. Und man hat gegenüber der Öffentlichkeit das Gegenteil behauptet. Also von daher holt uns diese Geschichte auf unterschiedlichen Ebenen immer wieder ein. Sie ist Teil des kollektiven Gedächtnisses, unabhängig davon, dass jetzt nachwachsende Generationen noch kein unmittelbares Erleben damit verbinden.
Also man kann es medial immer noch nachvollziehen und bekommt es in irgendeiner Stelle irgendwo mit. Es war ein minutiös geplanter Anschlag. 4 Flugzeuge ungefähr zur gleichen Zeit in der Luft. 2 auf das World Trade Center, 1 aufs Pentagon und das 4. ist zum Absturz gebracht worden, bevor es sein Ziel erreichte. Große Fassungslosigkeit war das Ergebnis an dem Tag. Es gab große Solidarität in den Tagen danach. Eine gute Woche später die Erklärung von George W. Bush, dem damaligen Präsidenten, dass die Welt sich nun teilt in diejenigen, die für die USA sind und die, die für die Terroristen sind. Es ging nicht weniger als um die menschliche Freiheit, den Angriff auf die freie Welt. Das steckt ja auch im Titel unserer Sendung. Herr Goldmann, wie viel Strategie war da schon dabei, die Bühne so zu vergrößern?
Ich denke, das kann man jetzt erst im Nachhinein sehen, dass damals doch sich schon gewisse Weichen gestellt haben, die dann in der Folgezeit erst immer deutlicher sichtbar wurden. Ich will hier keine Verschwörungstheorien irgendwie befürworten oder so, aber ich denke, der 11. September gab schon den Anlass für die sogenannte neokonservative Richtung in der Außenpolitik der USA, um nun gewisse Dinge durchzusetzen, die man vielleicht ohnehin schon immer angedacht hatte oder immer befürwortet hat. Das heißt, das ist im Prinzip eine interventionistische Außenpolitik. Also eine Außenpolitik, die zumindest in den Jahren nach dem 11. September durchaus noch so dieses Leitbild der USA als Weltpolizist verfolgt hat. Und das ist ja dann auch wenige Wochen später erfolgt. Also man hat ja dann zunächst Afghanistan angegriffen, damals noch mit großer Unterstützung der Weltgemeinschaft, auch sogar mit einer UN-Resolution und dann knapp 2 Jahre später den Irak. Man versuchte dort sozusagen demokratische Regierungen einzusetzen, die in diesen Staaten, von denen Terrorismus ausging, aber die natürlich auch in einer Region liegen, die unter Rohstoffgesichtspunkten sehr wichtig ist, die sich dann relativ gut kontrollieren lassen oder mit denen man also eine friedliche, gedeihliche Zusammenarbeit haben kann. Das war sozusagen der Plan, der sich dann dort entfaltete. Und heute stehen wir eigentlich gewissermaßen auf den Trümmern dieses Plans. Und die US-Außenpolitik ist dennoch interventionistisch, auch wenn sich inzwischen viele Dinge geändert haben und das Ganze eine andere Wendung, auch eine sehr auf das Eigeninteresse der USA bezogene Wendung genommen hat.
Ja. Hat die US-Politik damals so quasi im Tun ihr Profil entdeckt, Herr Greiner? Hat dieser 11. September der Bush-Regierung letztendlich eine Idee gegeben, hinter der sie sich versammeln konnte? Ist vielleicht eine zynisch gewendete Frage, aber irgendwo war ja vorher relativ viel Durcheinander in dieser Regierung.
Naja, relativ viel Durcheinander und es war ja eine Regierung, die ihr im Grunde genommen nach ihrer Wahl, sie ist ja vom Supreme Court ins Amt gehievt worden, erstmal sehr schwach dastand. Viele haben sie für illegitim gehalten, vor dem Hintergrund dieses endlosen Auszählungsprozesses, der dann...
Weil Al Gore Seiten mehr Stimmen hatte
mehr eigentlich Stimme von dem hatte, Popular Vote. Genau, und es war alles sehr undurchsichtig, warum dieser Recount, diese Wiederauf, Zählung bestimmter Stimmen gestoppt worden ist. Also das war ein Makel dieser neu ins Amt gekommenen Regierung. Sie war im Grunde genommen eine politisch schwache Regierung, aber keine Regierung ohne außenpolitischen Kompass. Also es war, Herr Goldmann hat es eben angesprochen, eine Regierung, die im neokonservativen intellektuellen Milieu anzusiedeln ist. Und dort hat es bereits vor den Anschlägen auf New York und Washington in Gestalt dieses Project for New American Century Ideen gegeben, wie man den unipolaren Moment, wie die Situation der USA nach dem Ende des Krieges oft beschrieben worden ist, sich noch weiter zunutze macht, insbesondere mit Blick auf den Nahen Osten, wie man dort gerade mit Blick auf den Irak.
Was meinen Sie mit dem unipolaren Moment? Da müsste ich jetzt nochmal nachfragen.
Der unipolare Moment heißt, dass die USA nach dem Ende des Kalten Krieges als alleinige Hegemonialmacht
dastand. Was man so als das Ende der Geschichte bezeichnet hatte dann.
Ja, das ist natürlich ein merkwürdiger Blick, aber das ist ein anderes Problem. Mhm. Man hat sich in der Vorstellung eingerichtet, jetzt nach dem Ende der Sowjetunion als einzige Hegemonialmacht auch noch das zu Ende führen zu können, was in den 90er Jahren versäumt worden ist, also mit Blick auf den Irak insbesondere im Nahen Osten Verhältnisse zu schaffen, die auf Dauer den amerikanischen regionalen und weltpolitischen Interessen entgegenkommen. Mhm. Das konnte man anfänglich nicht realisieren, weil diese Regierung eine schwache war. Und dann kommt 9-11. Mhm. Und dann, wenn man sich die Wortmeldung von Richard Cheney, dem Vizepräsidenten, anschaut, ist sehr klar zu erkennen, jetzt ist die Stunde da, das zu realisieren. Jetzt haben wir den Rückhalt der Bevölkerung, jetzt können wir es endlich machen.
Frau Böhm, sehen Sie das auch so, dass die Regierung da so eine Dynamik bekommen hat? Letztendlich auch dadurch, dass sie das Ganze dann als War, als Krieg bezeichnet hat, den Kampf, den Sie dann angefangen haben?
Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, den Sie gerade erwähnt haben. Es war, wenn ich das richtig sehe, historisch gesehen ja das erste Mal, dass ein Terroranschlag als Kriegshandlung verstanden wurde. Das gab es rhetorisch bei früheren Anschlägen auch schon, zu Reagans Zeiten, auch zu Bill Clintons Zeiten. Aber in dem Fall zu sagen, das ist eine kriegerische Handlung, jetzt aber nicht verübt von einem Nationalstaat, sondern von einem völlig asymmetrischen, entgrenzten Gegner, der überall sein kann und in jeder Form anzutreffen sein kann, hat zu einer Entgrenzung des tatsächlichen Krieges geführt. Das merken wir gewissermaßen bis heute. Und wie meine Vorredner schon gesagt haben, natürlich, es gab in den Schubladen vor allen Dingen einiger Fraktionen des Pentagons schon länger Pläne, wie man den gesamten Nahen Osten umgestalten könnte. Zum Teil zusammen auch mit Fraktionen der israelischen Rechten. Man schlug davor, die Palästinenser mehr oder weniger nach Jordanien auszusiedeln, im Irak dann nach dem Regimesturz, dem Regime-Change eine haschimitische Monarchie einzurichten. Diese Ideen waren alle da. Mhm. Ich glaube, um ein bisschen zu verhindern, dass man da in sowas Apodiktisches reingerät, muss man sagen, und ich konnte es mir dann als Reporterin im Irak und in Afghanistan auch selber ansehen, die Ausführung, die Implementation war von einer kriminellen Unfähigkeit, muss man im Nachhinein sagen. Also so gesehen stehen diesen Plänen, die auch nie in dem Sinne eine Regierungslinie waren, also das waren Fraktionen, die das so diskutiert haben, eine ja absolut fatale, also wirklich schon fast obszöne Überschätzung der eigenen Fähigkeiten und der eigenen Militärmacht gegenüber.
Es war natürlich auch eine komplette Unverhältnismäßigkeit der eingesetzten Mittel. Es gibt mittlerweile eine Studie der Brown University von einem Coast of War Project, die die Opfer, also Verletzte und Tote, auf 4,5 Millionen beziffern. Die Zahl der in diesem War on Terror zu verbuchenden Todesopfern auf knapp 1 Million.
Die 4,5 sind dann die inklusive derer, die danach sozusagen aufgrund von Krankheit, fehlende Infrastruktur
oder schwerste Verletzungen erlitten haben.
Ja, genau.
Die Gesamtkosten werden mit 8 Billionen Dollar, ich meine, das ist eine Summe, die übersteigt ja jedes Vorstellungsvermögen.
Wird da denn in den USA Bilanz gezogen, dass man sagt, war es das alles wert? Wird da irgendwo auch kritisch hinterfragt? Wie ist Ihre Beobachtung?
Das sehe ich in dem Fall nicht. Es ist in
denn in Deutschland, um das zu ergänzen, hat es ja Kommissionen gegeben, eine Enquete-Kommission, die den Afghanistan-Einsatz beurteilt hat und auch sehr kritisch beurteilt hat. Aber Konsequenzen in den USA gab es meines Wissens nicht.
Es gab die 9-11-Kommission, die letztlich untersuchen sollte, wie konnte es dazu überhaupt kommen, mit für vor allen Dingen Angehörigen der Opfer nicht besonders befriedigenden Ergebnissen. bis heute ist ja einiges unklar geblieben. Aber eine, glaube ich, richtige politische Aufarbeitung dessen, was da alles schiefgelaufen ist, habe ich so nie gesehen und ist jetzt natürlich auch unter der gegenwärtigen Administration völlig unvorstellbar. Also ich glaube, dass, wie soll man sagen, der Endpunkt für die amerikanische Öffentlichkeit, der hat unter Joe Biden mit dem Abzug der US-Truppen aus Afghanistan stattgefunden. Und das war wahrscheinlich eher so ein, Gott sei Dank ist das jetzt vorbei.
Und es ist ja kein Zufall, dass die eben geschilderten Daten aus dem akademischen Milieu kommen, also in dem Fall Brown University. Ja. Also Akademiker beschäftigen sich damit, Politikwissenschaftler, aber die politischen Konsequenzen sind denkbar mau.
Sie haben die Mittel angesprochen. Ein kurzes Zitat will ich anführen. Es ist ein Gegner, der sich keinem Land verpflichtet fühlt, der das Leben nicht liebt. Einer, der nicht nach den allgemein akzeptierten Regeln der Kriegführung kämpft. So hat es damals der Rechtsberater von George W. Bush formuliert. Und das wurde dann letztendlich zur Rechtfertigung, dass man diesen Gegner mit allen möglichen, vor allem militärischen Mitteln bekämpft. Herr Goldmann, hat sich da so ein Freund-Feind-Denken herausgebildet, das immer mehr auf jede Form der Gegnerschaft ausgeweitet wurde im Laufe der letzten 25 Jahre?
Ich denke, im Grunde genommen gibt es das natürlich immer, das ist auch schon mal vorhin angeklungen, dass sozusagen Terrorismus dazu dient, gewisse Regeln über Bord zu werfen und immer eine Herausforderung für den Rechtsstaat darstellt. Aber ich denke, was das Entscheidende jetzt hier ist bei der Phase nach dem 11. September, ist, dass die USA doch relativ deutlich und offensiv eine einseitige Lesart des Völkerrechts übernehmen oder annehmen und das in gewisser Weise aufweichen, in einer Weise, wie es ihnen günstig ist. Und da zählt dieser Terrorismus sozusagen als Narrativ, als Rechtfertigung, der asymmetrische Krieg, nicht der Terrorist, der sich irgendwo versteckt in irgendwelchen Hinterhöfen in Afghanistan und so und von dort aus dann den Waffentragenden und mit entsprechender Uniform und entsprechend Militärzeichen ausgerüsteten Amerikaner feige aus dem Hinterhalt erschießt, ohne selbst als Soldat erkannt zu sein. Das ist so irgendwie so der Klassiker, den man dann zum Anlass genommen hat, um hier gewisse Regeln über Bord zu werfen. Das betrifft zum einen die Art und Weise der Kriegsführung, also wie man die Einsätze führt, sozusagen, wie man auch die Verhältnismäßigkeit bestimmt, welche zivilen Opfer man auch in Kauf nimmt, weil man zum Beispiel sagt, ja, diese gegnerischen Soldaten, die verstecken sich unter der Zivilbevölkerung, was zum Teil bestimmt auch der Fall gewesen sein mag, aber da haben sich auf einmal dann die Maßstäbe dessen, was im Krieg akzeptabel ist, verschoben. Das andere ist natürlich dann die Art des Umgangs mit Personen, die man gefangen genommen hat, ob das nun Kriegsgefangene im strengen Sinne sind. Die meisten waren wahrscheinlich Kriegsgefangene oder waren als Kriegsgefangene einzustufen, auch wenn sie vielleicht nicht einer regulären Armee angehört haben und die dann oftmals also misshandelt wurden. Es gibt da ja Berichte über CIA-Gefängnisse, es gab dann Berichte über Folter und manche dieser Fälle sind ja bis heute immer noch nicht ausverhandelt. Und das ist schon eine Entwicklung, die man in gewisser Weise auf den 11. September zurückführen kann.
Ist das Völkerrecht seitdem besonders geschwächt? Also Sie haben es ja angesprochen, es ging um Folter, die ist verboten. Es ging um den Präventivkrieg, der letztendlich dann mit dem Angriff auf den Irak durchgeführt wurde. Verhaftung ohne richterliche Anordnung, was dann mit Gefängnissen wie in Guantanamo installiert wurde, um Menschen dem Zugriff zu entziehen. Haben die USA da Rechtsnormen verschoben, die das Völkerrecht geschädigt haben oder beschädigt haben?
Langfristig auf jeden Fall, wobei es keine lineare Entwicklung gab. Also das Interessante ist, dass es unmittelbar nach dem 11. September eigentlich einen Run auf das Völkerrecht gab. Die erste Resolution, die der Sicherheitsrat verfasst hat, die anerkannte das Recht der Vereinigten Staaten auf Selbstverteidigung. Das ist eine nebulöse und ich würde mal sagen bewusst ambivalente Resolution, wie so oft im Sicherheitsrat. Man konnte es also durchaus so lesen, dass der Afghanistan-Krieg eine zulässige Selbstverteidigung gegen einen terroristischen Angriff war. Man konnte es aber auch anders lesen. Man konnte auch das so lesen, dass Terroristen, die ja eigentlich keine staatlichen Akteure sind, nicht den Anlass zu einem Krieg gegen den Staat, in dem die Terroristen sich aufhalten, geben. Also man versuchte da diesen Krieg, der letzten Endes unvermeidlich war in Afghanistan, also aus politischer Sicht, in gewisser Weise zu legalisieren und die Beschädigung gering zu halten. Es gab dann auch noch Resolutionen zur Finanzierung der Terroristen. Da hat der Sicherheitsrat so eine Art Weltgesetzgeberrolle übernommen. Es gab dann auch die ganzen Taliban- und Al-Qaida-Komitees, die also Personen, Individuen mit Sanktionen belegten. Und das war schon eine Art Legalismus, der da zunächst eigentlich Einzug erhielt. Natürlich alles immer an der Grenze der Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrechte. Und dann in der Folge aber, und da würde ich eigentlich sagen, ist wahrscheinlich der Irakkrieg fast entscheidender, ist auch das Völkerrecht immer stärker unter Druck geraten. Ich meine, beim Irakkrieg hat man ja alle möglichen wechselnden Ausreden sich überlegt. Zuerst waren es die Weapons of Mass Destruction, die Massenvernichtungswaffen. Als das dann nicht mehr funktioniert hat, hat man versucht, den demokratischen Interventionismus zu propagieren, also ein Recht auf Regimewechsel mehr oder weniger zu behaupten und so. Und das sind dann doch Dinge, die in großen Teilen der Welt tiefes Misstrauen gegen die USA geweckt haben, bis dann letzten Endes sozusagen der finale Todesstreich für die multilaterale Sicherheitsarchitektur kam mit dem Libyen-Krieg, wo dann also die westlichen Staaten eigentlich doch sehr deutlich über die Ermächtigung des Sicherheitsrats hinausgingen. Und seitdem haben dann auch Russland und China sozusagen ihre Kooperation da eingestellt.
Ja, die Frage an die anderen weitergeben, ist aus Ihrer Sicht die internationale Rechtsordnung beziehungsweise das Verhältnis in den Vereinten Nationen letztendlich seit dem 11. September dasjenige, was am nachhaltigsten beschädigt ist oder letztendlich sich gewandelt hat, sagen wir mal so ein bisschen wertfreier?
Naja, also wir müssen noch mal ganz klar festhalten, der Irakkrieg war ein Angriffskrieg, ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg, Krieg begleitet mit, wie Sie schon gesagt haben, diversen Lügen, um ihn zu rechtfertigen.
2003, dann zwei Jahre.
Genau. Danach, ne? Ich will noch mal daran erinnern, dass es unmittelbar nach 9-11 ja durchaus einige Völkerrechtlerinnen und Völkerrechtler gab, die gesagt haben, die eigentlich richtige Strategie, mal abgesehen von der völkerrechtlichen Gesichtspunkten, wäre jetzt tatsächlich, statt mit militärischer Gewalt zu reagieren, das Ganze in eine große internationale Strafverfolgungskampagne münden zu lassen. Mit Sanktionen, mit Zusammenarbeit von verschiedensten Ermittlungsbehörden, um natürlich den Hintermännern, also in dem Fall der Al-Qaida-Führung, aber auch derer, die sie unterstützen, unter anderem hätte das Länder wie Saudi-Arabien betroffen, dieses Problem so anzugehen oder diesen Angriff so anzugehen. Ich weiß gar nicht, wer meiner Vorrednerin das gesagt hat. Politisch ist das natürlich, wäre das eine Strategie gewesen, die für eine Supermacht, die so nicht nur massiv angegriffen wurde auf eigenem Territorium, sondern medial, durch die mediale Wiedergabe des Ganzen auch noch so gedemütigt wurde, wäre das selbst, glaube ich, unter dem gutwilligsten Präsidenten schwierig gewesen durchzusetzen. Also das gilt zumindest für den Afghanistan-Krieg. Aber von da an kann man nur sagen, im Nachhinein hat der Sicherheitsrat da noch jedenfalls interessante Rollen und Auftritte gehabt, weil wenigstens die Legitimität oder die fehlende Legitimität des Irakkrieges ja offen diskutiert wurde. Es gab ja da Auftritte des französischen Außenministers. Ja. Es gab auch bei uns Joschka Fischer's I'm not convinced und diese ganzen Einwände dagegen. Aber letztlich
Bilder von angeblichen Massenvernichtungswaffen im Irak gezeigt wurden.
Genau, genau. Aber letztlich war die Supermacht da nicht mehr aufzuhalten und hat sich, mal abgesehen von der Verheerung, die sie über diese jeweiligen Länder gebracht hat, auch massivst selbst demontiert.
Wir reden über 25 Jahre 9-11. Was ist geblieben vom Angriff auf die freie Welt hier im SWR Kulturforum? Eben haben Sie die Journalistin Andrea Böhm gehört. Mit dabei ist auch der Historiker und Politikwissenschaftler Bernd Greiner und der Jurist und Völkerrechtler Matthias Goldmann. Herr Greiner, wie ist Ihre Sicht auf die Zeit danach sozusagen? Ich hatte eben eine Frage versucht, inwiefern diese Verdächtigung, also einmal die Frage, besitzt der Irak Massenvernichtungswaffen, ja oder nein? Also die USA wurden sehr stark angezweifelt, haben aber letztendlich das durchgesetzt, das Vorhaben, den Irak anzugreifen. Wir haben über Folter gesprochen, über Muslime, die kontrolliert wurden, es gab Überwachung. Hat sich da in der Folge diese Ereignisse, so ein Freund-Feind-Denken herausgebildet, das sich auf alle möglichen politischen Auseinandersetzungen ausgedehnt hat? Was würden Sie sagen? Ist das so ein Erbe von 9-11?
Ich will das nicht als Erbe von 9-11 bezeichnen. Dieses Freund-Feind-Denken ist ja eingeschrieben schon Jahrzehnte vorher unter verschiedenen anderen Administrationen in außenpolitisches Denken, in außenpolitisches Handeln und Strategien. Und dieser Satz, dieser vorhin zitierte Satz von George W. Bush, ihr seid entweder für uns oder gegen uns, den finden Sie in unterschiedlichen Varianten, teilweise wortgleich, auch in den Zeiten des Kalten Krieges. Mhm. Was interessant ist nach 9-11 war eben, dass man in Washington von Seiten dieser neu ins Amt gekommenen Regierung alles daran setzte, um die symbolische Demütigung, die der Angriff auf New York, auf das Wirtschaftszentrum und auf das Pentagon, auf das militärische Zentrum ja gewesen ist, dass man diese Demütigung doppelt und dreifach den Tätern oder den vermeintlichen Unterstützern heimzahlt, vor dem Hintergrund der Überlegung, wir können es uns als Weltmacht künftig nicht leisten, als zahnloser Tiger dazustehen. Wir können es uns nicht leisten, diese Demütigung hinzunehmen, sondern wir müssen der Welt, insbesondere der muslimischen Welt, zeigen, dass wir willens und bereit sind, solche Angriffe doppelt und dreifach zu vergelten. Nicht zufällig war dieser Begriff der Scare-the-Muslim-Strategie damals en vogue. Also die Überreaktion als kalkuliertes Mittel, nicht als zufällig sich einstellendes oder kontingentes Ereignis, sondern als eine mit Vorsatz betriebene Reaktion, um die Stärke der USA, um diese symbolische Demütigung von 9/11 unter Beweis zu stellen, die Demütigung konterzukarieren und gleichzeitig für die Zukunft Vorsorge zu treffen, dass es nie wieder passiert, weil diejenigen, die auch nur daran denken, damit rechnen müssen, dass die Länder, aus denen sie kommen und die Regionen, die sie vertreten, die Politik, die sie vertreten, mit einem maßlosen Krieg überzogen wird, dass sie mit Folter rechnen müssen und so weiter und so fort. Also das Einschüchterung und Gewalt als vorsätzlich betriebene Reaktion.
Zu emotional hat es der Politologe Herr Fried Münkler mal bezeichnet, ne? Als Falle, in die die USA da getappt werden, weil sie emotional reagiert hätten. Sehen Sie das ähnlich? Also ist letztendlich, man hat sozusagen sich für eine Demütigung gerecht, aber ist irgendeins der Kriegsziele erreicht worden am Ende? Muss man ja eigentlich eine sehr ernüchternde Bilanz ziehen dessen.
Naja, sie sind insofern in eine Falle getappt, als die Provokation einer Überreaktion durchaus zum Kalkül von Al-Qaida und Osama Bin Laden gehört hat. Also wenn man sich deren Schriften anschaut und deren Verlautbarungen im Kontext dieser Zeit, dann war ja das genau der Punkt. Wir wollen die USA so weit reizen, dass sie überreagieren. Und wenn sie überreagieren, werden sie sich à la longue nicht mehr im Nahen Osten und in anderen Regionen halten können, weil die Reaktion der dort lebenden Bevölkerung der Staaten entsprechend ausfallen wird und der Anti-Amerikanismus genährt wird und es schlussendlich zu einer Art Allianzbildung gegen diesen Hegemon kommen wird. Das war das Kalkül. Ja. Und die Überreaktion hat natürlich in gewisser Weise den Planern von 9/11 Recht gegeben. Andrea Böhm hat das eben gesagt. Dieser desaströse Angriff auf den Irak hatte just das zur Folge gehabt, was in der Region selbst alle Sympathien ruiniert hat, die die USA bis dahin gehabt hätten.
Ich glaube übrigens, da sehe ich zumindest einige Parallelen auch zum Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 auf Israel.
Absolut, ja.
Und auch da scheint die Strategie aufzugehen zu einem absolut horrenden Preis. Aber um nochmal auf die Aushöhlung des Völkerrechts oder überhaupt menschen- und bürgerrechtlicher Normen zurückzukommen, das Freund-Feind-Denken, Herr Greiner hat völlig recht, das ist natürlich einer Supermacht sowieso immanent, dass sie in diesem Gut- und Böse-Schema Außenpolitik betreibt. Und es hat natürlich auch vorher, während des Kalten Krieges und vorher schon horrende Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen gegeben bei den verschiedensten militärischen Einsätzen. Aber 9/11 ist ja in einer Phase passiert, wo wir international eigentlich tatsächlich auf dem Wege einer Verrechtlichung waren, wo wir aus den Lehren der 90er Jahre mit Bosnien und Ruanda sowas wie eine Schutzverantwortung entwickelt haben, die sehr, sehr genau vorgibt, wann es zu welcher Art von Interventionen kommen kann, um solche Verbrechen in Zukunft zu verhindern. Und da kam sozusagen diametral entgegengesetzt dann dieser Terroranschlag mit der entsprechenden Reaktion dazu. Und die habe ich im Land selber in den folgenden Jahren, aber natürlich auch innenpolitisch erlebt. Also vieles, was ich heute so an diesen horrenden Razzien der ICE-Agenten sehe gegen Migranten in amerikanischen Städten, also dieses Klima gab es damals in muslimischen Vierteln in New Jersey oder Minnesota ganz genauso. Leute verschwanden, wurden festgenommen, tauchten vielleicht nach ein paar Tagen wieder auf, tauchten womöglich auch gar nicht mehr auf, wurden abgeschoben. Es gab einen richtig kleinen Flüchtlingstreck nach Kanada. Und dieses Klima, also dass man sich quasi als Muslim oder als Muslima besser nicht zu erkennen gab, weil man sonst öffentlich angegriffen werden konnte, das war schon zum Teil auch ein Vorbote dessen, was wir heute sehen. Und ich kann mich auch, und es beschränkt sich ja nicht auf die USA, noch sehr gut an einen Artikel erinnern. Robert Cooper hieß der Mann, der war zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, einer der führenden Berater von Tony Blair, der geschrieben hat, der Westen müsse sich jetzt an eine Welt der doppelten Standards gewöhnen. Mhm. Bei uns im eigenen Land herrscht Recht und Gesetz, wobei man das auch sozusagen je nach ethnischer Zugehörigkeit dann ausdifferenzieren konnte. Und draußen herrscht das Gesetz des Dschungels, und das ist nun mal so. Und wer anders argumentiert, ist einfach naiv.
Ja, es hat letzten Endes doch auch in gewisser Weise die Maske fallen lassen oder die Maske diesem Selbstbild der USA als Hort der Menschenrechte und Verteidiger der Menschenrechte abgezogen. Und ich denke, das ist eigentlich besonders bemerkenswert, dass wir doch eigentlich noch sehr lange immer davon ausgegangen sind, dass diese Menschenrechte eigentlich auch von den westlichen Staaten gesichert werden. Und nach dem 11. September dann relativ bald eigentlich schon klar wurde, zumindest den Beobachter aus dem Ausland, den Beobachtern in der muslimischen Welt, dass dem nicht so ist. Also dass die Menschenrechte letzten Endes sehr, sehr unilateral angewendet werden und doch vielleicht auch eher zu sehen sind als ein Instrument, das die USA verwendet haben, um ja, Herrschaft zu sichern oder auch um Kontrolle auszuüben in gewissen Teilen der Welt. Nicht? Das ist ja dann auch immer ein Narrativ, dort werden die Menschenrechte verletzt. Das haben wir jetzt auch wieder beim Iran-Krieg erlebt, also bei diesem auch illegalen Angriff, den Israel gemeinsam mit den USA ausgeführt hat auf den Iran. Dort wurde auch wieder gesagt, das ist doch eigentlich ein Regime, das müssten wir entmachten. Und das sind Rechtfertigungsnarrative, die natürlich in starkem Gegensatz stehen zu dem Selbstbild des Westens.
Des Westens, wobei man mit diesem beschädigten Selbstbild natürlich eines nie aus dem Blick verlieren sollte, dass jenseits der beschädigten Ideale wir auch von einer Selbstbeschädigung des amerikanischen demokratischen Systems sprechen sollten.
Denken Sie, dass das auch so ein Ergebnis von 9-11 ist, dass Sie sich selbst noch mehr geschadet haben als das, was die Anschläge selbst verursacht haben, quasi?
Also es wurde auch in dem Fall nicht durch 9-11 auf den Weg gebracht, aber forciert. Also wir beobachten unter der Regierung Bush einen neuerlichen Anlauf, erfolgreichen Anlauf in dem Fall, einer Selbstermächtigung der Exekutive. Ja? Nicht nur dem Präsidenten uneingeschränkte Machtbefugnisse über Krieg und Frieden einzuräumen, das hat es auch schon vorher gegeben, er hat dieses Recht noch einmal für sich reklamiert, hat es unterstrichen, entsprechend danach gehandelt, sondern er hat darüber hinausgehend auch eine Art Richtlinienkompetenz über das Recht geltend gemacht. Er hat Recht nach innen wie nach außen, Völkerrecht und nationales Recht, behandelt wie einen politischen Störfaktor. Das macht man nicht ohne Konsequenzen für die Art, wie über Demokratie nachgedacht wird, wie über Gewaltenteilung nachgedacht wird. Und in diesem Zusammenhang, das sollte auch nicht unerwähnt bleiben, sollten ja nicht nur die Augen auf die Exekutive richten, sondern wir haben es in diesen Jahren nach 9-11 auch für lange Zeit mit einer Selbstentmachtung des amerikanischen Kongresses, also der Legislative.
Und wir sollten übrigens den Blick auch auf, entschuldigen Sie, wenn ich da gerade noch das ergänzen darf, wir sollten auch den Blick auf Europa wenden. Genau, also das hat natürlich nicht nur die USA getroffen, sondern das hat uns in Deutschland, Europa selbstverständlich auch getroffen. Also die Liste der sicherheitspolitischen Sündenfälle, wenn ich sie mal so nennen darf, ist da extrem lang. Das fängt an mit der Online-Durchsuchung.
Das gehört nicht nur im Zweifelsfall, das gehört in jedem Fall auch dazu. Aber wir sollten auch nicht unerwähnt lassen, dass in den Jahren von 2001 bis 2010 ungefähr, der Kongress, die Legislative, mehrmals Korrekturversuche des obersten Gerichts, des Supreme Court, annulliert hat. Der Supreme Court, anders als heute, war in der Zeit sozusagen noch keine Marionette des Weißen Hauses, sondern dieser Supreme Court hat versucht, die übelsten Exzesse der Missachtung von Recht und Völkerrecht zu korrigieren. Mhm. Was macht der Kongress in dieser Zeit? Er lässt mehrere Gesetze, die diese Vorgaben des Supreme Court annullieren. Das ist ein Vorgang, der das Renommee und die Achtung vor dem Kongress als Widerlager gegen eine übergriffige Exekutive in Frage gestellt hat.
Aber das haben wir auch auf diese Weise in Europa. Nicht? Also denken Sie an Dinge wie die Vorratsdatenspeicherung, wo auch Terrorismus ein Narrativ ist, das das rechtfertigt. Wo man immer wieder sieht, dass diese Pläne an der Gerichtsbarkeit scheitern. Das Bundesverfassungsgericht weniger, das hat nicht so viel Zähne gezeigt. Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg wesentlich mehr. Was macht sozusagen die Exekutive, was machen die mitgliedstaatlichen Regierungen im Rahmen der der EU. Sie kommen mit einem neuen Vorschlag. Also das haben wir eigentlich, denke ich, in Europa in ganz ähnlicher Weise erfahren. Und ich denke, im Rückblick ist es erstaunlich, wie zögerlich man war, wie verzagt der Rechtsstaat doch eigentlich war. Wie lange es brauchte, bis man überhaupt eine menschenrechtliche Kritik zum Beispiel an diesen ganzen Sanktionsmaßnahmen gegen tatsächliche oder vermeintliche Terroristen führte, die oftmals gar nicht wussten, deren Konto war auf einmal gesperrt, die konnten nichts mehr bezahlen, sie wussten nicht, was geschah, sie konnten sich an niemanden wenden. Das sind doch eklatante Fragen, nicht? Und heute spüren wir das, dass wir dort auch den Rechtsstaat in gewisser Weise beschädigt haben, der uns jetzt vielleicht, wo wir ja radikale Kräfte in der Politik haben, auf die Füße fällt.
Das wollte ich gerade fragen, Herr Goldmann. Ja. Inwiefern ist es eine Gefahr für die Demokratie, wenn man von Doppelstandards redet oder sie zumindest zeitweise akzeptiert, dann Antiterrormaßnahmen, die mal als, ich will nicht sagen Notstandsregelung, aber als Ausnahme gedacht waren, verstetigt und meines Wissens nach nicht groß evaluiert, inwiefern Terrorismusbekämpfung wirklich effizient ist. Inwiefern ist es gefährlich für eine Demokratie, wenn man sagt, wir haben hier Standards, die für uns vielleicht gelten, aber für andere nicht?
Es ist natürlich total gefährlich. Also was wir ja heute sehen, ist, dass gewisse politische Kräfte und vor allem auch die AfD mit einem Menschenbild einhergeht, das die Bevölkerung letzten Endes in zwei Klassen teilt. Da gibt es irgendwo die Privilegierten und da gibt es die Nicht-Privilegierten, denen dann auch gewisse Rechte abgesprochen werden. Und das sehen Sie in der Migrationspolitik und überall. Und es kommt mir jetzt vor allem auf diesen Unterschied an. Also man hat da Unterschiede gemacht. Menschen nach Gruppen eingeteilt und das Ganze rechtfertigt mit Terrorismus. Und die hat dann zum Teil wirklich rechtlos gestellt. Also im extremsten Fall in den CIA-Gefängnissen oder auch in Guantanamo, wo ja zunächst zumindest überhaupt kein Rechtsschutz galt. Obama hat dann da nachgesteuert, ist man sich aber bis heute auch noch nicht richtig einig, wie man mit den Personen umgeht. Und also dieses Personen rechtlos stellen, das kommt jetzt natürlich zurück. Ich glaube, Frau Böhm hat das vorhin schon gesagt, also bei ICE in den USA, da sieht man, wie das sich dann im Inland auswirkt. Mhm. Und ich glaube, man kann da schon gewisse Kontinuitäten erkennen.
Mir ist nochmal ein Punkt sehr wichtig, der in der Nachbetrachtung jetzt 25 Jahre 9/11 sehr oft aus dem Fokus gerät, weil wir davon gesprochen haben, also quasi mit dieser Überreaktion haben sich die westlichen demokratischen Staaten auch entlarvt, haben sich, manche sagen es dann dramatisch, die Maske vom Gesicht gerissen. So würde ich es jetzt nicht formulieren, aber was natürlich eine noch viel entscheidendere Rolle, eine viel verheerendere Rolle für viel mehr Menschen gespielt hat, ist, dass mit dieser Herangehensweise an die Reaktion auf 9/11 eigentlich der Universalismus der Menschenrechte aufgegeben wurde. Nicht, dass der vorher immer eingehalten worden wäre. Aber sowohl diese Rhetorik der doppelten Standards als auch, und das ist der eigentliche Punkt, der mir sehr wichtig ist, der Umgang mit verschiedenen Diktaturen weltweit, die in dem Moment, wo sie sich nach 9/11 auf die Seite der USA geschlagen haben, als Diktaturen mit ihren Repressionsmethoden, mit ihrer Folter, mit ihren Massenexekutionen akzeptabel waren, weil sie so, entweder so taten Welche oder tatsächlich Islamisten verfolgt haben. Unter anderem hat sich das damalige Assad-Regime den USA angedient und hat ja auch angeboten, und das hat ja dann auch stattgefunden, dass für diese CIA-Gefängnisse oder diese ja im Prinzip illegalen Verhöre, diese Black Sites, dass das auch bei ihnen auf ihrem Territorium stattfinden kann. Da gibt es andere Beispiele. Der damalige jemenitische Diktator hat das sehr, sehr klug, taktisch klug gespielt. Und da, glaube ich, hat man gerade den Demokratieaktivisten, den Reformerinnen in diesen Ländern einen Bärendienst erwiesen, weil man im Prinzip den jeweiligen Diktatoren, also solange sie nur ganz klar gesagt haben, es geht hier gegen Islamismus, den hat man von da an eine carte blanche ausgestellt. Mhm. Und das Assad-Regime hat das nach dem arabischen Frühling wahnsinnig raffiniert auszuspielen verstanden, indem es ja, als es dann tatsächlich zum bewaffneten Widerstand kam, radikale Islamisten aus den Gefängnissen entlassen hat, um diesen Widerstand zu diskreditieren. Also da sind dann auch die westlichen Staaten mit dieser Rhetorik für uns oder gegen uns und islamistischer Terror zu bekämpfen, ist die absolute Priorität. Ja, letztlich auch diesen Gewaltherrschern absolut auf den Leim gegangen.
Man hat dabei zugesehen, wie man von amerikanischer Seite aus Feuer mit Benzin löscht.
Wir biegen schon tatsächlich in die Schlussgerade dieser Sendung ein. Man merkt, dieser Vorfall, dieses Ereignis, 11. September 2001, hat so viele Folgen in alle möglichen Richtungen nach sich gezogen, dass es auch gar nicht so einfach ist, das immer wieder zu fassen. Ich würde zum Schluss gerne Sie drei fragen, ist es irgendwo gelungen, so eine Reflexion jetzt heute 25 Jahre später hinzubekommen? Also man kann ja jetzt sehr viele Reportagen auch wieder sehen, wie ist es damals passiert. Es ist alles sehr nah dran, aber es sind auch ganz viele Einzelteile. Ich denke, manchmal gelingt sowas vielleicht in Romanen, in Büchern, in Filmen, in der Kunst, aber das ist bei 9/11 jetzt, da ist nicht wahnsinnig viel zusammengekommen. Und ich habe mich halt gefragt, liegt es daran, dass dieser Vorgang und die ganzen Folgen so breit waren und so umfassend, dass man das noch gar nicht zu fassen bekommen hat, selbst 25 Jahre danach?
Naja, also ich meine, es ist wie jedes weltpolitische Ereignis etwas, das man nicht auf einen Nenner bringen kann. Das hat multiple Facetten, wird aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet und es ist geografisch von Land zu Land unterschiedlich. In USA dominiert nach wie vor dieser nationalistische Blick, nur selten getrübt von der Wahrnehmung der Konsequenzen. Das ist in Europa, wenn ich das recht sehe, anders. Und es ist anders auf der politischen Ebene als auf der akademischen. Es gibt sehr viele kritische Bestandsaufnahmen seitens von Juristen und Völkerrechtlern. Mit der Pointe, dass auf der Seite des weltpolitischen Taktgebers, nämlich der USA, die Konsequenzen, die Einsichten in die Folgen des eigenen Tuns am wenigsten ausgeprägt sind. Das ist der Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass man ähnlich wie nach 9/11 auf europäischer Seite immer noch nicht geneigt ist, die Konsequenzen aus diesen teilweise verheerenden Alleingängen der Amerikaner zu ziehen. Also da wäre ein massiverer Einspruch vonnöten, der unterbleibt mit den dann zu erwartenden Folgen.
Ich hatte vor einigen Jahren auf einem Filmfestival in Heidelberg Kurzfilme gesehen zum Thema 9/11. Ich weiß nicht mehr genau, in welchem Jahr das war. Und das Interessante daran war, diese Beiträge, die kamen zum Teil aus der ganzen Welt und haben das Thema zum Teil auf eine ganz unerwartete Weise aufgegriffen, die mir doch gezeigt hat, wie einseitig und wie vielleicht auch pfadabhängig unser westlicher Blick auf diese Frage ist. Also für uns ist es ja wirklich so die große Zäsur. Frau Böhm hat ja am Anfang gesagt, ihr war gleich klar, jetzt ist Krieg und ich würde diese Beobachtung aus meiner Sicht total teilen. Aber in anderen Teilen der Welt ist es nicht auf diese Weise empfunden worden. Und ich denke, das ist vielleicht eine Aufgabe jetzt für dieses Jubiläum, mal auch über den westlichen Tellerrand hinauszuschauen und die Welt vielleicht mal zu versuchen, mit den Augen von anderen, gerade auch im globalen Süden zu betrachten. Was bedeutet das für die? Was haben die vielleicht schon längst erfahren, was wir erst am 11. September gemerkt haben?
Ich stimme Ihnen dazu. Ich glaube natürlich, dass wir uns nicht erst seit kurzem, sondern schon seit längerem in einer geostrategischen Druckbetankung von Krisen befinden, die es wahnsinnig schwer machen, diese Reflexionsmomente überhaupt herzustellen. Aber wenn man sich auch vielleicht zu diesem Jahrestag für Deutschland etwas vornehmen könnte, dann ist es schlicht und ergreifend, sich nochmal zu vergegenwärtigen, in welcher Art und Weise wir Afghanistan verraten haben, wenn ich das mal so pathetisch formulieren darf. Ich meine, die deutsche Beteiligung an dieser Militärintervention ist ja mit am deutlichsten formuliert worden in einer Art und Weise, Menschenrechte fördern, Frauenrechte fördern. Mein Gott, was hatten wir damals alles an Feministen in der Politik? Demokratie aufbauen, mal abgesehen davon, wie naiv es ist, das in einem solchen Land in einem begrenzten Zeitraum versuchen zu wollen, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber dann mit anzusehen, wie letztlich mit einer Mischung aus Unfähigkeit, mit einer Mischung aus Opportunismus gegenüber Warlords, die eben nicht Taliban waren, aber mindestens genauso schlimm, mit denen zu kooperieren, eine unglaubliche Korruption nicht richtig wahrzunehmen und dann mehr oder weniger panisch diesem Wiederaufmarsch der Taliban zuzusehen. Und dann aber die Leute, die Einheimischen, die Männer und Frauen, die unter anderem für die Bundeswehr gearbeitet haben, so zu behandeln, wie wir sie jetzt behandeln, sie jahrelang in Pakistan sitzen zu lassen und versprochene Zusagen nicht einzuhalten. Das ist schon in einem Ausmaß beschämend, wo ich mir wünschen würde, wenn es jetzt irgendwie mal 5 Minuten der Besinnung gäbe, dann wäre das vielleicht ein Thema, auf das gerade wir Deutsche gucken sollten.
Ein Appell zum Schluss zu einer Geschichte, die doch sehr ernüchternd gelaufen ist in dieser doch eher überhastete Abzug aus Afghanistan und die Folgen, die dann daraus wieder entstanden sind. Danke Ihnen fürs Diskutieren. Das war das SWR Kulturforum zum 25. Jahrestag von 9/11. Was bleibt vom Angriff auf die freie Welt? Mit dabei war die Journalistin Andrea Böhm von der Zeit, der Historiker Professor Bernd Greiner und der Jurist Professor Matthias Goldmann. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Carsten Umlauf.